Ich schaue nach draußen und wo eben gerade noch Schnee war, und zwar überall, ist jetzt schon mittlerweile wieder die Riesensonne am Himmel. Und so unverlässlich wie das Wetter draußen ist, so verlässlich ist zum Glück dieser Podcast. Es gibt uns schon wieder, es ist wieder Mittwoch und es ist wieder Major Talk Time. So wie ihr es kennt, so wie ihr euch drauf freut und seid gespannt, wir haben wieder einiges für euch vorbereitet. Es gibt die Newsrunde zur NFL, die Newsrunde zur NBA und vieles, vieles mehr, denn die MLB ist gestartet. Und glaubt mir, wenn eine Saison startet da drüben in den USA, dann nicht ohne, dass es 1000 Schlagzeilen dazu gibt. Das heißt, heute wieder eine pickepackevolle Sendung. Und ich freue mich drauf, dass er ist, entweder, ich weiß es nicht, schneit es in Hamburg, ist die Sonne in Hamburg. Ich muss dich gleich mal fragen, wie es da aussieht, dass er es aber hoffentlich trotzdem rechtzeitig geschafft hat. Ferdi, ich grüße dich.
Moin, ich grüße dich, ich grüße euch und mir geht's wie dir. Ich sitze gerade vor meinem Fenster und gucke raus und sehe Sonne und nur ein paar Wolken. Es war vorhin auch noch anders. Also Aprilwetter vom Feinsten, wie es so schön heißt. Mal gucken, ob wir Aprilzeiten in diesem Monat haben in unserem Podcast. Hoffentlich nicht. Wir wollen konstant bleiben und ich glaube, heute machen wir einen ganz guten Anfang.
So sehe ich das auch. Also aller Anfang ist schwer, aber wir sind für euch da, direkt nach der Osterzeit. Und wie ich es eben angesprochen habe, wir bringen ziemlich viele Ostergeschenke mit, und zwar ziemlich viele Überraschungen bzw. Nachrichten aus der Welt des US-Sports. Anfangen, so wie immer, wollen wir in der NFL, denn dort ja, ist zwar gerade immer noch Pause, das heißt aber nicht, dass es langweilig wird. Im Gegensatz, wir haben ein paar schöne Nachrichten für euch und ich glaube, in Ferdis Newsrunde, so wie er sie kennt, so wie er sie liebt, kriegt ihr alles auf den neuesten Stand.
Genau, sollte nämlich so sein. Ich habe eigentlich, glaube ich, alles mit reingepackt, was neu war. Es ist ja nicht so viel wie vielleicht dann während einer Saison. Das darf man natürlich jetzt in diesem Stadium der NFL nicht vergessen. Trotzdem gab es einige News. Ich habe auch so ein bisschen was aus der letzten Woche nochmal neu aufgegriffen. Wir lassen diesmal das Thema Deshaun Watson ruhen, denn da gab es noch nichts wirklich Neues, nur weil es jetzt wieder ein paar mehr Klagen gegen den Quarterback sind, glaube ich, müssen wir nicht jede Woche drüber sprechen. Deswegen fange ich mit etwas wirklich ganz Neuem an. Und das ist der neue Spielplan in der kommenden Saison. Es werden, ich habe es ja schon angeteasert, das wird diskutiert, jetzt wurde es auch durchgebracht, es werden nicht mehr 16 Regular-Season-Spiele gespielt, es werden 17 Spiele gespielt, über 18 Wochen in der Regular-Season verteilt. Heißt, jedes Team behält seine Bye-Week. Und das Ganze könnte man jetzt logisch denken, okay, die ganze Saison wird deshalb eine Woche länger, weil ja auch eine Woche länger gespielt wird. Dem ist nicht so, denn die vierte Preseason-Woche, das vierte Vorbereitungsspiel der Saison, das fällt weg. Dafür geht es schon mit der Regular Season los. Heißt für uns mehr NFL, mehr Football, in dem es oder bei dem es wirklich um was geht. Ich glaube, da beschwert sich keiner. Die Preseason, gerade das vierte, auch manchmal wirklich nur so ein bisschen Zeit für Backups, um sich zu zeigen. Die Starter werden da schon meistens aufs Eis gelegt, damit die sich noch last minute vor dem Saisonstart verletzen. Deswegen glaube ich, dass das eine ganz gute Änderung ist. Bjarne, wie siehst du das?
Ja, wie gesagt, haben wir ja schon mal drüber gesprochen und da habe ich gesagt, im Endeffekt ist, glaube ich, nichts gegen einzuwenden. Die Spieler hatten es auch nichts gegen einzuwenden. Im Gehalt ändert sich zwar wenig, also wirst halt jetzt 18 statt 17 Wochen ausgezahlt, aber es streckt sich einfach nur nach hinten. Aber wie du es eben gesagt hast, für die Fans ein Spiel mehr, um den es ordentlich was geht, ja, wo Action drin ist. Für die NFL bedeutet es vor allem mehr Einnahmen, ja. Ich denke mal, werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Spiele im Ausland, alles, was so der neue Vertrag beinhaltet. Also am Ende, glaube ich, eine Win-Win-Situation für die meisten Leute. Und ob es jetzt 17 statt 16 Spiele sind, wird die Spieler nicht umbringen. Deswegen als Fan, als Neutraler kann man es nur begrüßen.
Man kann jetzt natürlich fragen, dieses eine zusätzliche Spiel, gegen wen wird denn das dann ausgetragen? Und das ist bei jedem Team natürlich unterschiedlich, wenn man eine Woche oben drauf kriegt. Aber was das Grundprinzip von diesem 17. Regular-Season-Spiel ist, dass es dann immer gegen den selb- oder Gleichplatzierten einer Division aus der anderen Conference geht. Heißt zum Beispiel, die Kansas City Chiefs wurden Erster in der AFC West. Die müssen jetzt also im nächsten Jahr gegen einen Erstplatzierten aus irgendeiner Division in der NFC spielen. Das Losverfahren hat dann die NFC North für die AFC West ausgewählt und deswegen trifft da Kansas City auf die Green Bay Packers. Das heißt, ein richtiger Knaller. Ich glaube, allein deswegen können wir schon im nächsten Jahr diese Änderung feiern. Ich habe noch mal so ein paar andere Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel spielen die Ravens gegen die Rams, die Patriots gegen die Cowboys, die Packers gegen die Chiefs, habe ich schon angesprochen, und die Tampa Bay Buccaneers treffen auf die Indianapolis Colts. Also richtig gute Spiele mit dabei. Das war jetzt so ein bisschen die Creme de la Creme. Wir haben natürlich auch noch ganz andere interessante Spiele dabei, wo wir jetzt noch gar nicht sagen können, das ist vielleicht ein Spitzenspiel, weil wir noch gar nicht wissen, wie die Teams abschneiden. Aber ich glaube, ihr wisst, was wir meinen. Es kommen immer wieder richtig gute Duelle dazu. Heißt, wir haben vier Spiele auf jeden Fall, wo der Erste einer Division gegen den anderen Ersten oder einen anderen Division-Sieger aus dem Vorjahr trifft. Das wird richtig cool. Das zum neuen Spielplan. Du hast ja auch schon angesprochen mit Spiele im Ausland. Das war ja in der NFL schon so ein gesetztes Ding. In Mexiko wurde gespielt, in London wurde gespielt. Neu im Gespräch ist Deutschland. Da geht es um die Städte Berlin und München. Offiziell ist da noch nichts bekannt. Deswegen müssen wir abwarten und hoffen, dass die NFL hier zu uns nach Mitteleuropa kommt. Es wäre, glaube ich, was richtig Cooles. Bjarne, wir hatten schon ausgemacht, wir sitzen oder setzen uns dann in die erste Reihe und nerven die Jungs ein bisschen.
Zug nach Berlin oder nach München ist schon gebucht. Also in der Hinterhand. Datum offen. Datum offen, aber Zug ist schon gebucht. Keine Sorge.
Gut, das wollte ich hoffen. Damit muss ich jetzt die Nachfrage gar nicht mehr tätigen. Das hast du schon für mich erledigt. Ein weiteres Thema, das ich in der letzten Woche angesprochen hatte, das war ja die Quarterback-Klasse. Und da war ein Name, der recht interessant war. Mac Jones, der Mann, hat so seine Stärken und seine Schwächen. Er hat nur ein Jahr gestartet in Alabama, hat gleich den Titel gewonnen in den Playoffs, hat also richtig stark gespielt. Und wir haben ja drüber gesprochen, die 49ers haben letzte Woche so einen Riesentrade abgeliefert und da sich auf Platz 3 vorgearbeitet. Und da haben alle vermutet, oder viele vermutet, ich ja auch, dass Mac Jones da der Wunschkandidat für das Silicon Valley ist. Er passt in das Schema von Kyle Shanahan. Und letzte Woche war auch der Pro Day von Alabama, heißt der Pro Day. Das ist so ein Tag, da kommen nochmal Scouts und Trainer und alle, die sich das anschauen wollen, aus der NFL-Welt vorbei und gucken, wie die Jungs bei einfachen Übungen abschneiden und gucken da, wie das vielleicht passen könnte. Und bei diesem Pro Day hat Mac Jones eigentlich ganz gut abgeliefert. Und zudem waren General Manager von den 49ers John Lynch und Head Coach Kyle Shanahan vor Ort. Und wenn beide aus diesem hohen Rang da sind, dann muss das was heißen. Selbst bei den richtig guten Spielern ist meistens nur der Head Coach da oder einer von beiden, GM oder Head Coach. Bei guten Spielern ist es auch manchmal nur der Chef-Scout. Also wenn beide da sind, das muss schon was heißen. Deswegen fühle ich mich da nochmal ein bisschen bestätigt, dass Mac Jones vielleicht im nächsten Jahr der Backup von Jimmy Garoppolo sein könnte. Die 49ers sind aber einer der wenigen, die Mac Jones vielleicht so weit oben einstufen auf Platz 3. Denn zum Beispiel ein ehemaliger NFL-Scout, Bucky Brooks, der jetzt beim NFL Network arbeitet, für den ist Mac Jones kein Erstrundentalent. Und die Frage ist dann natürlich, wieso? Der Mann hat einen guten Pro Day abgeliefert, eine gute Saison gespielt, hat sich in Alabama durchgesetzt und den Titel gewonnen. Aber er sagte, Mac Jones hat zu sehr davon profitiert, was für einen guten Kader er in Alabama hatte. Er hatte ja super Waffen mit Devontae Smith und Jalen Waddle, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Er hatte einen super Running Back mit Najee Harris und er hatte eine Top Offensive Line. Und das ist für einen Quarterback mit seinem Spielstil natürlich unfassbar wichtig. Er ist ja keiner, der viel läuft, der wird den Ball schnell los und braucht ein bisschen Zeit in der Protection, braucht Protection. Deswegen hat das in Alabama gut geklappt. Das muss in San Francisco dann ja vielleicht auch so gut klappen. Die Offensive Line, die Waffen und den Running Back, den haben die 49ers, das muss man auch ganz klar sagen. Trotzdem, Bjarne, unter diesem Aspekt, er hatte so viel Talent um sich rum. Gehst du mit Bucky Brooks oder mit den 49ers? Wie stufst du Mac Jones jetzt ein paar Wochen vor dem Trade ein?
Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannende Personalie. Vielleicht eine ganz kurze Anekdote, wie es so hinter den Kulissen von Major Talk abläuft. Man kriegt von Herrn von Stolzmann nur ausgewählte Nachrichten. Ja, also wenn da was kommt, dann weiß man, okay, da ist eine News hinter. Der hat sich da was ausgesucht. Und irgendwann letzte Woche bimmelte relativ kurz vor Feierabend, würde ich sagen, mein Handy nochmal und ich gucke, Ferdi schreibt mir. Und ganz aufgeregt, Head Coach und General Manager bei Mac Jones beim Pro Day. Und da wusste ich, alles klar, der Mann, der riecht dort eine Fährte. Ja, und es zeigt mir heute, dass du diese Lunte gerochen hast. Und ich gehe da mit dir. Also ich halte ihn für einen guten Spieler. Ich habe mir auch nochmal so ein paar Highlights von Pro Day angeschaut, auch von seiner letzten Saison. Wie gesagt, wir haben die Schwächen und Stärken letzte Woche schon aufgezählt, nicht so ganz der beweglichste, alles spielt eher kürzere statt längere Pässe, aber er hat eine erfolgreiche Saison gespielt, egal ob er Waffen hatte oder nicht, er hat geliefert, ja, einen guten Pro Day absolviert und ist nicht umsonst auf der Liste von San Francisco und ich glaube, dass sie ihn am Ende auch holen werden, gehe ich stark von aus, wir sprechen ja gleich über die Jets und alles, die vor San Francisco dran sind, wen sie da so picken könnten und ich glaube nicht, dass er irgendwie überschätzt wird. Im Gegenteil, ich bin sehr gespannt darauf, wo er am Ende landet und wie er abliefern kann und halte viel von ihm. Also sehr spannende Personalie.
Vor den San Francisco 49ers sind die Jaguars und die Jets dran. Die Jets, die wurden jetzt nochmal tätig auf dem Trademarkt. Wir hatten ja schon beobachtet oder man konnte vernehmen, dass die Jets offen sind für einen Trade für Sam Darnold. Der GM hat gesagt, ich lasse die Telefonleitung offen. Also wenn ihr da mit einem vernünftigen Angebot um die Ecke kommt, dann sind wir nicht abgeneigt zuzuschlagen. Und so kam es jetzt auch. Die Carolina Panthers haben wohl ein sehr gutes Angebot abgelegt. Zumindest bewerten die Jets das so. Ich bin da eigentlich auch auf der Seite der Jets und sage, der ist okay, der Trade. Vielleicht jetzt nicht überragend, dass man den weggibt. Ich glaube, die Panthers sind so der kleine Sieger in diesem Trade. Aber vielleicht, damit ihr euch selber eine Meinung machen könnt, zeige ich diesen Trade einfach nochmal kurz auf. Und zwar kommt Quarterback Sam Darnold zu den Carolina Panthers. Dafür bekommt New York einen 6-Runden-Pick in diesem Jahr, einen 2-Runden- und 4-Runden-Pick im nächsten Jahr. Und das Ganze, obwohl Sam Darnold 2018 als Nummer 3 in der ersten Runde gewählt wurde. Das ist dann natürlich rückblickend für die Jets unfassbar bitter. Das war ein Bust für die Jets, das muss man klar sagen. Vielleicht läuft es für Darnold jetzt besser in Carolina. Man kann es nur hoffen, weil er einer von diesen Spielern war, der mit viel Talent reinkam. Es ist ja auch die Draftklasse von einem Josh Rosen zum Beispiel. Der ist ja auch total gescheitert in der NFL und von dem hört man gar nichts mehr, wurde ein bisschen rumgereicht. Unter den Teams, da wurde nichts draus. Wir hoffen, dass es bei Darnold nicht ganz so schlimm ist. Aber seine Saison, die war nicht besonders gut letztes Jahr. Er hat 2208 Yards geworfen, 9 Touchdowns gegen 11 Interceptions, heißt da eine Minusbilanz. Das ist auf keinen Fall gut für einen Starter in der NFL und sein Passer-Rating dementsprechend nur bei 72,7. Er hat auch nur 12 Spiele gemacht, weil er verletzungsbedingt ausgefallen ist. Das war bei Darnold auch in den letzten Jahren immer wieder so ein Thema. Vielleicht auch deswegen sind da die Jets so weit gewesen, dass sie sagen, wir trennen uns jetzt von unserem erhofften Face of the Franchise. Ja, Arne, jetzt mit dem Wert, den ich gerade genannt habe, wieso Darnold da hingeht und was die Jets im Gegenzug bekommen, wäre es für dich der Sieger da?
Die Panthers eher, tatsächlich. Also ich habe es gelesen und ich war sehr skeptisch und habe es nicht ganz verstanden, was die Jets dort machen. Klar, wir haben darüber gesprochen, sie haben dieses Jahr, sie können an zweiter Stelle ziehen und sie werden Wilson oder Fields sehr wahrscheinlich im Draft bekommen und da einen sehr, sehr talentierten jungen Quarterback an Land ziehen. Aber sie stehen jetzt gerade gefühlt ohne da und Darnold, richtig, hat keine tolle Saison gespielt, wie die Jets allgemein. Ist verletzungsanfällig gewesen die letzten Jahre, aber war gefühlt trotzdem das geringste Problem der Jets. Also ich glaube, die Spiele, die sie ohne ihn gespielt haben, habe ich letztes Mal eine Statistik gelesen, haben sie, glaube ich, 0-10 trotzdem am Ende verloren. Also von daher ist Sam Darnold nicht das größte Problem gewesen. Das jetzt für, ja, keine verkehrten Picks in den nächsten Jahren, jetzt aber auch nichts Atemberaubendes wegzugeben, muss ich sagen, verstehe ich eher weniger. Aber ich lasse mich auch gerne überzeugen und vielleicht, wie gesagt, landen sie am Ende mit Wilson und Fields ja den großen Coup, sei ihnen gegönnt, der ihnen eine deutlich bessere Saison beschert als letztes Jahr.
Es deutet wohl alles auf Zach Wilson hin, den Quarterback von der BYU, denn der hatte auch letzte Woche seinen Pro Day und hat auch da überzeugt. Ich habe mir das reingezogen, die Highlights auf YouTube selbstverständlich, und da waren Würfe dabei, das ist überragend. Der Mann hat ein Handgelenk, der kann da wirklich alles rausschleudern, obwohl da vielleicht gar keine Armbewegung hintersteckt oder zumindest augenscheinlich hintersteckt. Das ist wirklich krass. Das erinnert schon stark an Matthew Stafford, das muss man so sagen. Für einen anderen Quarterback hat das ebenfalls eine hohe Bedeutung, dieser Trade, denn Teddy Bridgewater war ja Starter bei den Panthers im letzten Jahr. Der hatte jetzt auch keine überragende Saison. Er hatte 3733 Passing Yards, 15 Touchdowns geworfen gegen 11 Interceptions, ein Passer-Rating von 92,1 und das über 15 Spiele. Die Zahlen sind an sich besser als die von Sam Darnold aus den letzten Jahren. Klar, Teddy Bridgewater ist älter und hat auch eine riesen Verletzung hinter sich. Deswegen überhaupt klasse, dass er wieder spielt. Bjarne, ist Darnold trotzdem für dich die klare Nummer 1 in Carolina, in Charlotte? Oder sagst du, Teddy Bridgewater hatte die besseren Zahlen, der kennt das Team, dem sollte man noch eine Chance geben?
Klar würde ich jetzt nicht sagen, also wie du es eben gesagt hast, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Bridgewater komplett als Außenseiter sehen würde, aber klar ist für mich auch, die Panthers machen nicht so einen Trade, wenn du nicht einfach überzeugt von Darnolds Qualitäten bist, wenn du nicht überzeugt davon bist, dass er dir in der Zukunft helfen kann, sonst gibst du keine doch nicht so schlechten Picks in den nächsten Jahren weg. Dementsprechend würde ich es nicht als geschlossen ansehen, das Rennen, aber für mich geht Darnold schon mit kleinen Vorschuss Lorbeeren rein. Er wird es aber zeigen müssen, weil sonst, wie du es eben gesagt hast, hast du einen verlässlichen älteren Spieler in der Hinterhand, der trotzdem noch gezeigt hat, dass er kann. So, und ich glaube, dass diesen Druck, den sich gegenseitig irgendwie, du musst performen, der lässt die Panthers für mich als Sieger aus der ganzen Geschichte rausgehen, weil du hast hier zwei Quarterbacks, die sich gegenseitig hochstacheln können, weil beide wissen, ich bin hier nicht die klare Nummer 1 und das werden die Jets sehr wahrscheinlich nicht haben. Sie werden jetzt ein junges Talent haben, was viel, viel kann, was viel beweisen will, aber wahrscheinlich diesen Konkurrenzkampf nicht und das ist das, was mich an der Geschichte stört. Sie haben auch immer noch genug Zeit, mir das Gegenteil zu beweisen, aber darum sind die Panthers für mich zumindest in diesem Moment, vielleicht werde ich lügen gestraft, der Favorit in dieser Geschichte.
Matt Rhule, der Head Coach der Panthers, war ja auch letztes Jahr bei den Jets als potenzieller Head Coach im Gespräch und der hat da wohl im Interview rausklingen lassen, dass er ein großer Fan von Sam Darnold ist. Deswegen vielleicht passt diese Komponente auch im Trade zusammen, auch so ein kleines Ding, was pro Darnold in diesem Konkurrenzkampf spricht. Aber wir wollen uns wieder der Zukunft widmen und zwar dem NFL Draft, der ist ja Ende des Monats dran. Ich glaube, am 29. April geht's los. Und da ist natürlich auch die Positionsgruppe der Wide Receiver eine, die es zu beachten gilt. Da sind wieder einige richtig gute Jungs dabei, auf die man auf jeden Fall schauen sollte. Wir hatten ja schon Quarterbacks en masse letzte Woche. 5 Spieler, die in die erste Runde unserer Meinung nach gehören. Bucky Brooks sieht da nur 4, aber das ist jetzt auch erstmal egal. Wir gucken auf die Jungs, die dann vielleicht die Pässe der Rookies oder anderen Quarterbacks fangen werden. Ich gehe jetzt meine Top 5 mal durch von 5 bis 1. Und die Nummer 5 ist für mich Rashad Bateman. Der Mann hat in Minnesota gespielt und was Rashad Bateman auszeichnet, das ist sein gutes Route Running. Heißt, der Mann ist sehr schnell, der hat flinke Füße, kann schnell mal eine Körpertäuschung einsetzen und lässt an seinen Verteidiger im Leeren stehen und deswegen läuft er sehr präzise Routen, hat einen guten Blick dafür, wann er auch den Haken schlagen muss, um frei zu werden. Das ist ein großer Vorteil von ihm und er hat auch einen guten Release. Ein Release ist, wenn er gleich an der Line of Scrimmage seinen Gegner schlägt, ihn wegdrückt, mit einem guten Move aussteigen lässt, sich ein bisschen Platz verschafft. Das ist auch wichtig für einen Wide Receiver im Duell gegen den Cornerback. Deswegen das Attribute, die auf jeden Fall für Bateman sprechen. Seine Schwächen sind zum einen, dass er nach dem Catch manchmal ein bisschen wild wirkt. Er hat keine gute Vision, läuft ein bisschen unbeholfen durch die Gegend und sieht dann auch manche Verteidiger nicht. Und er muss dann dadurch einen harten Hit ab und zu einstecken, was natürlich gerne oder ungern gesehen ist bei den Teams, die einen Spieler draften wollen. Und auch ein Problem ist, dass er manchmal zu unkonzentriert wirkt. Manchmal kriegt er einfache Bälle und ist dann schon im Kopf zu weit, guckt schon nach vorne, bevor er den Ball überhaupt in der Hand hat, lässt das Ding fallen. Und das ist natürlich besonders ärgerlich, das will keiner sehen. Passiert selbst den Besten in der NFL, das sehen wir immer wieder. Trotzdem eine Sache, die sich eigentlich leicht verbessern lassen sollte. Auch eine kleine Nebengeschichte zu Rashad Bateman. Er war im Sommer an Corona erkrankt und hatte dann erst für die Saison gesagt, dass er nicht mitspielen möchte. Er hat sich eine Pause genommen, kam dann hinten raus aber wieder rein und hat es dann ganz gut gemacht. Trotzdem, wir kennen das ja auch bei Sportlern wie einem Tatum, auch Lewis Hamilton hat das in der Formel 1 ab und zu mal betont, dass es nicht ganz so einfach war mit Corona. Also da weiß die Sportwelt schon Bescheid, was eine Corona-Erkrankung dann doch für Nachwirkungen haben kann, selbst bei so durchtrainierten jungen Sportlern. Das ist so eine kleine Randnotiz, die bei Rashad Bateman wahrscheinlich auch nicht ganz unwichtig ist. Meine Nummer 4 ist Rondale Moore. Der kommt nämlich aus Purdue. Und ähnlich wie bei Bateman ist er ein sehr schneller Spieler und profitiert dadurch oder dabei oder damit auch beim Route Running. Er ist ja wirklich sehr gut unterwegs, lässt seine Jungs aussteigen, seine Gegenspieler aussteigen mit guten Moves, Haken, gute Fußarbeit. Das stimmt alles soweit und er ist verdammt schnell und agil. Heißt, den Mann kannst du auch durch Screens und Jet Sweeps einsetzen. Screen ist, heißt, wenn du der Quarterback sofort auf den Wide Receiver spielt, ohne wirklich nach vorne zu passen. Und ein Jet Sweep ist einfach, dass der Wide Receiver reingelaufen kommt und vom Quarterback sich den Ball in die Hand drücken lässt. Das ist dann meistens ein Lauf und dann läuft er über die Außen, versucht er um die Defense herumzukommen. Da ist er gut mit seiner Geschwindigkeit und seiner Agilität, weil er mal wieder durch einen Juke Move, einen Spin Move Leute aussteigen lassen kann. Vielleicht so ein bisschen mit da reinspielt ist, wenn jemand sehr schnell und agil ist, sind sie auch meistens ein bisschen dünner und nicht ganz so muskulös. Er ist dadurch natürlich auch etwas verletzungsanfälliger als die meisten. Er hat 2019 und 2020 immer wieder mit Rückschlägen arbeiten müssen. Er hat insgesamt nur 7 Spiele absolviert. Auch das natürlich etwas, was natürlich nicht gerade für dich spricht, wenn es darum geht, einen Spieler in der ersten Runde zu draften, der die Zukunft deiner Franchise gestalten soll. Das ist bei einem verletzungsanfälligen Spieler selbstredend sehr schwer. Und der ist auch klein gewachsen. Viele sagen immer gut, klein gewachsen, ja, da kennen wir doch einen ganz guten Receiver in der Liga mit Tyreek Hill. Er ist aber nicht auf dem Niveau wie ein Tyreek Hill. Und das war noch nie im College und der wird es wahrscheinlich auch nicht in seiner Karriere in der NFL werden. Viele vergleichen ihn da eher mit Terry Cohen von den Bears. Also das wird interessant zu beobachten sein. Klein gewachsen heißt, er kann auch nicht hohe Pässe irgendwie annehmen. Er muss dann die Dinger gut serviert bekommen und kann nur wenige Duelle, wenn der Ball ungenau kommt, gewinnen. Die Nummer 3, und da wird es jetzt schon richtig interessant, denn diese Top 3, die nehmen sich eigentlich wenig bis gar nichts. Ich habe es jetzt wirklich erstmal an Erfolg und Spielpraxis ausgerichtet. Und deswegen ist meine Nummer 3 Ja'Marr Chase von den LSU Tigers, der Go-To-Guy oder einer der Go-To-Guys von Joe Burrow in der Meisterschaftssaison letztes Jahr oder beziehungsweise mittlerweile ja vorletztes Jahr. Und Ja'Marr Chase, der hatte dieses Jahr überhaupt nicht gespielt, hat aufgrund der Pandemie gesagt, nee, da ziehe ich die Option und spiele nicht mit und bereite mich anderweitig auf den Draft vor. Kann natürlich jeder sagen oder jeder unterschiedlich empfinden, was er davon hält. Was hält man von einem Ja'Marr Chase, wenn er ein ganzes Jahr nicht gespielt hat unter Konkurrenzbedingungen? Auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Aber was für ihn spricht, ist auf jeden Fall seine Physis. Denn die ist richtig gut. Der Mann ist muskulös, kann sich durchsetzen, gewinnt somit auch viele umkämpfte Bälle. Das spricht schon mal für ihn. Und diese Physis hilft ihm auch bei seinem Route Running. Heißt, er kann mit seinen Armen sich den Gegner vom Leib halten, kann sich schnell an der Line of Scrimmage durchsetzen und sich Raum verschaffen. Und auch bei Catches, also bei Fängen, die dann richtig eng werden, dann hat er richtig kräftige Hände und reißt auch einem Verteidiger ab und zu einfach mal das Lederei aus der Hand und kann sich doch noch irgendwie durchsetzen. Was gegen ihn spricht, ist, dass er sich vielleicht etwas zu sehr auf das Fangen konzentriert. Er ist ja ein sehr physischer Spieler, heißt, er könnte eigentlich gut blocken. Nur leider fehlt ihm dazu ab und zu die Motivation. Also eher wieder so eine Einstellungssache, die man bei Ja'Marr Chase angreifen müsste. Das sollte ein Coach in der NFL eigentlich hinbekommen. Deswegen mache ich mir da keine großen Sorgen. Jane, hast du noch eine kleine Randnotiz zu Ja'Marr Chase zu sagen? Was glaubst du, welches Team oder wann ungefähr werden wir ihn vom Draftboard streichen können?
Boah, welches Team finde ich tatsächlich schwierig gerade. Er bietet sich für viele an. Vor allem halt, wie du es eben angesprochen hast, durch seine große Stärke, die Physis. Ja, mit die Kraft, die er ausstrotzt, auch so ein bisschen diese Geilheit, den Ball zu bekommen. Was mir immer eher so ein bisschen, ja, was heißt missfällt? Ich finde es auf der einen Seite irgendwie cool, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, bringt auch wenig. Manchmal scheint er richtig den Kontakt zu suchen. Ja, scheint er, wie gesagt, ein bisschen geil drauf zu sein, ein bisschen länger am Ball festzuhalten, als es vielleicht möglich wäre und sich zu sehr auf seine Physis zu verlassen, wie du es eben gesagt hast. Ich glaube trotzdem, dass wir ihn ziemlich weit vorne von der Liste streichen können. Team habe ich jetzt gerade nicht ganz parat, aber ich muss trotzdem sagen, wir haben jetzt ja noch zwei Jungs, die du vorstellst. Er tut sich wenig dagegen. Er ist wirklich von der Statur ein unfassbarer Athlet und ich bin sehr gespannt, vor allem nach seinem Jahr Pause jetzt, wie er reinkommen wird, wo er gepickt wird. Und bin sehr gespannt, wie sehr er diese, ja, ich muss es jetzt zum dritten Mal sagen, diese Geilheit auf Kontakt, auf Physis in der NFL zu seinem Vorteil umsetzen kann oder doch noch manchmal eher ein bisschen sich den Mund abwischen muss nach einem Zweikampf.
Vielleicht landet er ja auch bei den Cincinnati Bengals und bei Joe Burrow. Das wäre ja auch irgendwie eine coole Geschichte. Das ist ein Team, die könnten, glaube ich, einen Wide Receiver wie Ja'Marr Chase gebrauchen. Sie haben ja jetzt in der Offseason AJ Green zum Beispiel verloren an die Arizona Cardinals. Also es bietet sich an, wobei viele sagen, und da bin ich auch einer davon, die Bengals sollten gucken, dass sie die Protection, die Offensive Line vor Joe Burrow besser bauen und ihm da eine weitere schwere Verletzung erstmal vorbehalten und ihn irgendwie schonen. Dann die nächsten beiden, die kommen beide aus Alabama von den Crimson Tide und für mich da jetzt die Nummer 2 herauszunehmen oder die klare Nummer 1 ist unfassbar schwierig. Ich habe jetzt Jalen Waddle auf 2 gepackt, weil er keine historische Trophäe gewonnen hat im College Sport. Klar, er wurde National Champion, auch erst letztes Jahr zum Beispiel, hatte immer wieder gute Kollegen um sich rum, wie zum Beispiel halt Devonta Smith, der gleich auf Nummer 1 steht, aber erstmal seine individuellen Klassen oder seine Attribute sind zum Beispiel ebenfalls ein sehr gutes Route Running. Der Mann ist schnell, flink, hat gute Füße, kann sich durchsetzen und weiß, wann er wie die Route laufen muss, um frei zu sein. Und die Schnelligkeit bringt er nochmal auf ein anderes Level. Er auch einer, der sehr oft dafür genutzt wird, für so einen Jet Sweep, heißt eigentlich ein Wide Receiver Lauf über die Außen. Dann auch ein Screen ist er immer wieder gut zu haben, weil er immer mal wieder Leute aussteigen kann und über die Außen eindringen, tief eindringen kann. Deswegen, das spricht alles für Jalen Waddle. Gegen ihn spricht zum Beispiel sein Release. Da ist er nicht so gut. Da kann er seine Schnelligkeit noch nicht ganz so ausnutzen, weil ihm da noch so ein bisschen die Physis fehlt. Da verliert er ganz gerne mal das Duell und muss dann erstmal hart arbeiten und ein bisschen Zeit gewinnen, damit er schnell frei ist. Und zudem hat er relativ wenig Spielpraxis, denn er hat auch ab und zu immer mal wieder Spiele verpasst aufgrund einer Verletzung. Auch im letzten Jahr hat er nicht voll mitgespielt. Und was halt viele bei Jalen Waddle kritisieren, ist, dass er immer wirklich neben richtig guten Waffen gespielt hat, wie zum Beispiel Devonta Smith in diesem Jahr, Jerry Jeudy, Henry Ruggs in den Vorjahren. Das waren schon alles richtig gute Wide Receiver, die auch in der NFL angekommen sind. Alles Erstrundenpicks wohlgemerkt. Deswegen, man muss gucken, kann Jalen Waddle vielleicht die Nummer 1 in einem Team sein? Kann er sich auch ohne große Waffen beweisen, wo der Fokus der Defensive vielleicht auch ganz auf ihm ruht und nicht auf einer anderen gefährlichen Option im Gegenspiel? Deswegen, das wird interessant zu beobachten sein. Jalen Waddle wird ansonsten auch sehr häufig mit Tyreek Hill verglichen, der Vergleich hier deutlich angebrachter als noch bei Randall Moore. Deswegen wirklich sehr interessant. Ich bin gespannt. Jalen Waddle auf jeden Fall Erstrundenkaliber. Den werden wir auch dann am ersten Draftabend sehen. Das ist für mich klar. Und auch am ersten Draftabend werden wir Devonta Smith sehen. Der Mann auch von der Alabama Crimson Tide. Und der ist richtig gut gewesen im letzten Jahr. Der hat nämlich als Wide Receiver die Heisman Trophy gewonnen. Und das kommt nicht so häufig vor. Ab und zu sehen wir da auch nochmal einen Running Back. Zum Beispiel Mark Ingram, Derrick Henry haben diese Trophäe als Running Back gewonnen. Aber hauptsächlich geht diese Trophäe an die Quarterbacks, weil die ja auch die Spielmacher sind. Und ein Wide Receiver ist da wirklich selten. Und das muss was heißen. Und deswegen habe ich auch Devonta Smith für mich an Nummer 1. Der hat auch in den großen Momenten abgeliefert, wie zum Beispiel im National Championship Game gegen Ohio hat er wichtige Plays gemacht und sein Team mit zum Sieg getragen. Und individuell macht ihn auch noch einiges richtig gut. Zum Beispiel, dass er wirklich ein Kämpfer ist. Er gewinnt umkämpfte Bälle. Er kann sich durchsetzen in 1 gegen 1 Situationen. Das spricht natürlich für jeden Wide Receiver auf dem Niveau, so wie wir es in der NFL sehen. Und er hat schnelle Füße und die helfen ihm natürlich auch beim Route Running. Heißt, er ist frei und wenn er mal nicht frei ist, dann kann er sich trotzdem durchsetzen. Also der Mann hat schon eine ganz gute Qualität, die sich da vereinbaren lässt mit diesen Eigenschaften. Was vielleicht nicht so überragend bei Devonta Smith ist, ist, dass er relativ schmächtig gebaut ist. Er ist ein kleiner Kerl, jetzt nicht ganz so schlimm wie ich zum Beispiel, aber er ist für NFL oder Football-Verhältnisse ist er tatsächlich schmächtig. Und deswegen muss man gucken, vielleicht, wenn es ihn dann hart erwischt, kann er sich auch schnell was tun. Er ist dafür aber aufgrund dieser Schmächtigkeit natürlich einer, der durch Lücken durchrutschen kann. Heißt, man kann ihn vielleicht auch sogar als Punt-Returner erstmal einsetzen, wenn er nicht ganz so ankommt in dem Spiel. Aber ich glaube nicht, dass er wirklich Probleme haben wird in der NFL. Bjarne, abschließend auf diese beiden Crimson Tide-Talente zu gucken. Siehst du es wie ich, dass du sagst, Devonta Smith aufgrund der Heisman Trophy vielleicht die kleine Nummer 1 bei den Scouts?
Ja, also ich bin immer noch ein bisschen gecatcht von dem Vergleich zu dir. Also ich sag mal, du bringst auch die extrem guten Hände mit, da fehlt wahrscheinlich die Endgeschwindigkeit am Ende, um es in die NFL zu schaffen. Aber bin ich immer noch ziemlich beeindruckt von. Ich sehe es ähnlich wie du, ja. Also wie gesagt, Smith bringt einfach unfassbar gute Hände mit. Das bringen beide, ja, aber er bringt diese gute Übersicht mit. Er inhaliert fast schon den Ball, ja, und danach schafft er einfach gut das Spiel zu lesen, ist schwer zu greifen für Verteidiger, also bringt ganz, ganz viel mit. Ich sehe es ähnlich wie du. Er wird am Ende oder Teams werden am Ende entscheiden müssen, ob die Statur ein großes Problem für sie darstellt oder nicht. Mein Eindruck ist eigentlich eher, dass das Bedenken eigentlich vom Tisch sein sollte, dadurch, dass er sonst wirklich einen unfassbaren Überblick hat, ein gutes Spielverständnis und diese ja, schmal gebaute Statur nicht das größte Problem darstellt. Was Waddle angeht, sehe ich es auch ähnlich wie du. Speed offensichtlich, ja. Also der Mann, der schafft es wirklich wie ein Auto von 0 auf 100 zu beschleunigen. Wahnsinn. Hat aber trotzdem noch, wie du es auch gesagt hast, im Release Probleme. Muss viel konstanter werden. Und deswegen hängt er noch ein bisschen nach. Vor allem auch, ja, Trophäe hin oder her. Ich weiß nicht, ob das der entscheidende Unterschied am Ende ausmacht. Aber ich sag mal so, ich bin jetzt nicht unzufrieden mit deiner Auswahl, was Platz 1 und 2 angeht. Beide werden wir relativ früh vom Pickstapel nehmen können und ja, bin sehr gespannt auf die beiden, weil sie halt ein bisschen gleich, aber auch ziemlich unterschiedliche Spieler sein können. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die in der NFL funktionieren werden.
Bjarne Vogt ist mit meiner Arbeit in der NFL für heute zufrieden, dann bin ich es auch und deswegen gebe ich ganz schnell, bevor dir doch noch was Negatives auffällt, in die NBA oder zur NBA rüber.
Clever von dir, sehr clever. Ich hätte sonst eben angesetzt. Hätte noch was, hätte irgendwas gefunden. Aber dann kannst du mich da lieber kritisieren, ist auch in Ordnung. Denn wir gehen zur NBA rüber. Und auch hier haben wir natürlich am Anfang die altbekannte, die Newsrunde wieder für euch. Und da habe ich ein, zwei Geschichten rausgesucht, die mich in der letzten Woche doch interessiert haben, als ich sie gelesen habe. Die erste werden wir später in der MLB auch nochmal drüber sprechen. Fans in den USA, und zwar die baldige Rückkehr von Fans, die mögliche Rückkehr. Denn die kalifornische Gesundheitsbehörde teilte letzte Woche mit, dass es Pläne gibt. Ab dem 15. April, also wir gucken mal eben kurz auf den Tacho, ist ungefähr 9 Tage noch, dass es wieder eine Teilauslastung von Basketballspielen in Kalifornien geben könnte. Das heißt, die Lakers dürften möglicherweise ab dem 15. April, da steht passenderweise, ein Heimspiel gegen die Boston Celtics mit Mo Wagner auf dem Plan, wieder vor Fans spielen. Wie die Auslastung genau aussieht, wie andere Pläne aussehen, wie andere Staaten in den USA das machen, ist meistens, wie wir es von drüben kennen, noch relativ chaotisch und noch nicht genau erklärt. Aber vielleicht für dich die Einstiegsfrage, Ferdi, was hältst du davon in der Halle? Also wie gesagt, MLB, draußen sprechen wir später nochmal über Fans. Was hältst du davon, in der Halle Fans wieder zuzulassen in den USA?
Ist ja jetzt nicht unbedingt neu, Fans in der Halle, auch unter Corona. Ich meine, einige Teams haben ja schon länger Fans dabei, wie zum Beispiel New Orleans. Da weiß ich, dass die recht weit vorne waren oder recht früh am Start waren, was Fans anging. Deswegen, solange es dosiert läuft und kontrolliert läuft, habe ich nichts dagegen. Macht natürlich für alle mehr Spaß, für die Spieler auf dem Parkett, für uns vorm Fernseher. Weil wenn du dann in kritischen Situationen Defense, Sprechchöre irgendwie hörst, dann kriegst du gleich ein anderes Feeling als immer nur dieses monotone Ballgetitsche oder diese eingespielten Tonbänder. Ich glaube deswegen für viele, was, also wenn es richtig umgesetzt wird, auf jeden Fall was Tolles und wo ich mich nie gegen stemmen würde.
Ist richtig. Es bleibt abzuwarten am Ende, aber da wollen wir gar nicht heute groß ausschweifen. Natürlich die Corona-Situation, die Impfsituation in den USA auch schon eine ganz andere, als es hierzulande ist. Ist aber ein Thema für einen anderen Podcast, glaube ich. Da überlassen wir es den Experten und wir machen weiter mit dem, was wir zumindest glauben, gut zu können. Und zwar mit Basketball. Da gab es nämlich einen Rückschlag für die Charlotte Hornets im Playoff-Rennen. Denn nach LaMelo Ball, den habe ich ja schon vor ein paar Wochen mal erwähnt, der ausfallen wird, ist auch Gordon Hayward verletzt und wird mindestens einen Monat mit einer Fußverletzung ausfallen. Die hat er sich letzten Samstag im Spiel gegen die Indiana Pacers zugezogen. Und der einmalige All-Star, ja, wird damit ziemlich fehlen an allen Ecken und Enden. Er hat 44 Spiele bisher dieses Jahr absolviert, dabei starke 20 Punkte im Durchschnitt, 6 Rebounds, 4 Assists aufgelegt. Das heißt, ein ziemlicher Rückschlag für die Hornets im Playoff-Rennen. Sie belegen mittlerweile oder momentan Platz 6 mit einer Statistik von 25 zu 24 Siegen im Osten. Heiß der Osten, da kommen wir später nochmal zu sprechen, wenn es um die Chicago Bulls geht. Das heißt, abzuwarten, wie die Hornets auf diesen zumindest kleinen Rückschlag um Gordon Hayward reagieren werden. Wer keinen Rückschlag hat, im Gegenteil, sondern für die nächsten Jahre, ja gut, der hatte wahrscheinlich eh schon ausgesorgt, aber noch weiter ausgesorgt hat, ist Jrue Holiday. Der Guard der Milwaukee Bucks hat einen Vertrag über 4 Jahre unterschrieben. Der 30-Jährige soll ungefähr um die 160 Millionen erhalten. Ich glaube, 135 sind sogar garantiert. Also der leckt sich die Finger zu Hause, das ist überhaupt gar kein Problem. Sollte ein paar heiße, ein paar warme Mahlzeiten im Hause Holiday geben können in den nächsten 4 Jahren, denn dieser soll neben Chris Middleton der große Co-Star von Giannis sein bei einem möglichen Championship-Run der Bucks, den sie jetzt immer mehr und mehr versuchen voranzutreiben in den nächsten Jahren, vielleicht schon dieses Jahr, wer weiß. Und wir haben schon darüber gesprochen, Ferdi, wie wichtig das ist, neben diesem einen Riesenstar in einem Team, wie Giannis es ist für die Bucks, Co-Stars zu haben, die ihn unterstützen. Wie wichtig ist da das Zeichen aus Milwaukee, auch vor allem für die nächsten Jahre? Ich glaube, Middleton, Holiday, Giannis, alle mindestens bis 2024 Verträge. Wie wichtig ist dort das Zeichen an die Konkurrenz? Okay, wir behalten unser Team und zahlen denen auch gute Gehälter, weil wir wollen angreifen.
Ist ein sehr großes Zeichen, weil wir es immer wieder sehen, dass auch wenn einer mal ausfällt, dann hoffst du es irgendwie zu kompensieren oder kompensieren zu können. Ich glaube, da stehen die Chancen bei den Bucks jetzt sehr gut. Was ich aus unserem NBA-Special mit Freddy Harder ganz interessant fand, hat Freddy ja gesagt, Mike Budenholzer hat aber alles auf Giannis gesetzt und den Matchplan vollkommen auf den Griechen ausgelegt. Das muss sich jetzt noch ändern. Er hat ja diese super Waffen um ihn rum, er muss sie mehr mit einbeziehen, dann glaube ich, geht auch bei Giannis ein bisschen die Entlastung oder die Belastung runter. Und deswegen, wenn sie dieses Dreieck gut einsetzen und irgendwie gut mit einbeziehen und ein Gleichgewicht da schaffen, dann könnte es richtig gefährlich werden für die Konkurrenz im Osten. Wenn Budenholz aber wieder den Fehler macht und alles nur über Giannis laufen zu lassen, dann glaube ich, wird es schwer, dann, wenn es um die Wurst geht, in den Playoffs lange Serien gewinnen zu können oder zu gewinnen.
Es bleibt spannend, wie es in Milwaukee weitergeht. vielleicht zum Abschluss der Überblick, Holiday dieses Jahr kommt so auf 17 Punkte im Durchschnitt, um die 6 Assists. Also hat ja seine Qualitäten als Spielmacher, aber weiß auch als Verteidiger zu überzeugen. Das heißt auf jeden Fall ein Gewinn für die Bucks und für ihn, glaube ich, da sprechen die Zahlen für, dass das ein Gewinn ist die nächsten 4 Jahre. Diese Vertragsverlängerung, wer auch auf solche Zahlen hoffen möchte, aber glaube ich noch ganz weit davon entfernt ist, ist DeMarcus Cousins. Der wurde nämlich im Februar bei den Houston Rockets entlassen, der 30-Jährige. Und soll wohl, so sind laut mehreren Medienberichten, diese Woche einen 10-Tages-Vertrag bei den LA Clippers unterschreiben. Also jetzt mal abgesehen davon, dass Ferdi und ich sofort einen 10-Tages-Vertrag bei den LA Clippers zur Not auch als Bodenwischer unterschreiben würden, ist die Rolle als dritter Center für ihn vorgesehen, so hinter Serge Ibaka, Ivica Zubac, das auszufüllen. Und er soll sich in diesen 10 Tagen behaupten und für eine längerfristige Anstellung empfehlen. Cousins selbst versucht natürlich nach seiner ja doch einvernehmlichen Entlassung in Houston, die man gehört hat, nach mehreren schweren Verletzungen in den letzten Jahren wieder Anschluss in der NBA zu finden und nimmt wahrscheinlich diesen kuriosen Umweg über diesen 10-Tages-Vertrag. Ich glaube, ich habe heute Morgen nochmal geguckt, fix war es noch nicht, aber sieht sehr, sehr gut aus, dass er zumindest für 1,5 Wochen und vielleicht für länger bei den Clippers vorspielen darf. Ich habe es eben schon angedeutet, einfach mal für uns beide gesprochen, aber Ferdi, ich gehe davon aus, 10-Tages-Vertrag von LA Clippers vorliegen, da unterschreibst du auch mit der schwachen Hand, oder?
Da unterschreibe ich auch mit der schwachen Hand, egal ob Bodenwischer oder Flaschenhalter, da bin ich sofort dabei. Egal, auch wenn ich dann nur von Kawhi irgendwie mit seiner Riesenklaue geschlagen werde. Ich würde diesen 10-Tages-Vertrag sofort unterschreiben. Ich glaube, wir würden uns alle wünschen, wenn Cousins wieder an gutes Niveau anschließen kann. Er hat ja wirklich sehr viel Pech gehabt mit Verletzungen. Deswegen finde ich einen ganz guten Move. 10-Tages-Vertrag ist natürlich immer so ein bisschen absurd, finde ich, über 10 Tage einen Vertrag zu haben. Aber vielleicht kann er es wirklich nutzen und einen längeren Vertrag dann sicher spielen.
Ist zumindest für die Clippers am Ende eine Geschichte ohne viel Risiko. Du hast vielleicht einen möglichen starken Mann in der Hinterhand als Center. Oder aber du löst halt einen Vertrag nach 10 Tagen wieder aus. Also für die Clippers eine Win-Win-Situation und vielleicht auch für DeMarcus Cousins ein positives Ende der ganzen Geschichte. Wie du eben gesagt hast, man würde sich auch 10 Tage zur Not von Kawhi ein bisschen durchs Gesicht fahren lassen. Das war wahrscheinlich der Grund, langfristig gesehen, warum es bei uns beiden nicht gereicht hat, um irgendwann mal in dieser Rolle zu kommen. Aber wollen wir gar nicht uns länger mal drüber aushalten und gehen so ein bisschen zur Jugend, die schaffen könnten. Wir haben die letzten Wochen viel über das March Madness Turnier, über das große Basketball-College-Turnier in den USA gesprochen. Und das ist jetzt mittlerweile zu Ende gegangen. Gewonnen hat leider nicht Franz Wagner mit seinen Michigan Wolverines. Die haben wir doch relativ exzessiv die letzten Wochen begleitet. Er ist leider letzte Woche gescheitert im Viertelfinale gegen die Bruins. Dabei verfehlte Wagner auch noch ausgerechnet seinen letzten Wurf und verlor damit mit seinem Team 49-51. Insgesamt, das sagt glaube ich auch schon das Endergebnis, ein sehr komisches Spiel, ein sehr komischer Auftritt der Wolverines und Wagner selbst, ein enttäuschender Abend für ihn. Trotzdem gutes Turnier, was er gespielt hat, eine gute Saison und deswegen, Ferdi, stimmst du mir mit ein, dass wir auf lange Sicht, ich weiß nicht, vielleicht schon diesen Sommer, aber spätestens im nächsten Jahr, den jungen Bruder von Mo Wagner in der NBA sehen werden?
Das auf jeden Fall. Viele Experten sagen ja auch, er ist auf jeden Fall Erstrundentalent, sogar dieses Jahr schon. Ich glaube, wenn er jetzt noch ein Jahr ranhängt und sich die Zeit nimmt, sich nochmal zu entwickeln, auch weiter so an sich zu arbeiten, wie er es dieses Jahr getan hat, dann glaube ich auf jeden Fall, ja, muss er eigentlich ein Erstrundentalent sein, Erstrundenpick. Und auf jeden Fall werden wir ihn in der NBA sehen, hoffentlich etwas mit einem etwas erfolgreicheren Start als Mo. Aber der hat ja noch auch sehr viel Karriere vor sich.
Vollkommen richtig. Beide Wagner-Brüder bringen noch nicht das ganz große Alter auf die Waage oder beziehungsweise auf die Lebenswaage. Von daher viel Zeit, um noch zu überraschen, zu überzeugen in der größten Basketballliga der Welt. Wir halten da weiter die Lupe für euch drauf, wollen aber natürlich nicht verschweigen, wer am Ende das March Madness Turnier gewonnen hat. Und zwar die Baylor Bears haben sich mit 86-70 relativ deutlich gegen die Gonzaga Bulldogs in der NCAA Championship Finale den Titel geholt und damit ihren ersten Titel im Männerbasketball in der Geschichte dieser Universität geholt. Also ein ziemlich großes Ereignis, standen tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte nach 1948 im Championship Game. Also 1948, da waren die beide, waren noch nicht mal unsere Eltern in Planung, von daher eine relativ lange Zeit. Jared Butler mit 22 Punkten, der beste Mann im Finale und holte damit den Titel für die Baylor Bears bei dem March Madness Turnier, diesem ja doch so glorreichen College-Basketball-Jugendturnier. Und damit wollen wir nochmal einmal zum Abschluss der NBA in die NBA schauen. Und zwar dürften sich NBA-Fans gefreut haben, beziehungsweise Chicago Bulls-Fans ziemlich gefreut haben, was die letzte Trade-Deadline angeht. Wir haben ja letzte Woche schon angekündigt, wir werfen heute nochmal einen kleinen Blick nach Chicago. Denn dort ist es zum kurz vor Schluss nochmal ein bisschen explodiert, denn sie haben den Trade von Nikola Vucevic, zu den Bulls bekannt gegeben. Dazu Theis geholt, den Deutschen, auf den wir gleich nochmal schauen wollten. Aber vielleicht am Anfang die Frage für dich, Ferdi. Vucevic, dieser Trade, meine Güte, ist gerade los. Was soll der aufzeigen? Vielleicht das Ende des Rebuilds bei den Bulls und endlich mal der Angriff aus Chicago?
Soll er wahrscheinlich zeigen, tut er für mich aber noch gar nicht so deutlich. Man hat zwar ganz gute Spieler im Kader, sonst wären sie auch nicht im Playoff- oder Play-In-Rennen gewesen. Da sind sie ja immer noch. Deswegen, ob es das Ende des Rebuilds ist, weiß ich nicht. Ob Vucevic da jetzt die Personalie ist, die Franchise auf einmal dann vielleicht zusammen mit Zach LaVine umkrempeln kann. Es wird schwierig sein. Ich glaube, die Bulls gehen auf jeden Fall mit dieser Mentalität ran, wie du gesagt hast, Ende des Rebuilds. Wir wollen jetzt angreifen und zeigen, dass wir nicht nur eine großartige Geschichte haben, sondern auch eine gute Zukunft. Und mal gucken, ob das klappt, so wie sie sich das vorstellen.
Es ist auf jeden Fall ein spannender, ein risikobehafteter Move der Bulls, die endlich nach vier Jahren Rebuild, oder man könnte noch mehr Rebuild eigentlich sagen, denen langsam die Geduld ausgeht und die wieder angreifen wollen. Sie stehen momentan auf Platz 10 im Osten, also wirklich alles sehr, sehr knapp dort, sehr, sehr eng und haben allerdings auch ein, zwei Spiele weniger als ihre Konkurrenz. Das heißt, es ist noch alles möglich. Sie zu den Knicks zum Beispiel, zu den Boston Celtics, aber auch Toronto Raptors am Ende hinter sich zu lassen. Trotzdem gehen sie ein gewisses Risiko, weil sie sich auf dieses Duo, du hast es eben schon angesprochen, LaVine, Vucevic jetzt verlassen. Der bringt starke 24,5 Punkte und ungefähr 12 Rebounds als Center mit nach Chicago. Also auf den ist auf jeden Fall in der Offense Verlass. Es muss allerdings in der Offense auch auf ihn Verlass sein, denn er bringt auch mit so eine bisschen, wie nennt man das, Fußlahmheit, was die Defensive angeht. Also gegen schnellere Spieler sieht er doch meist ziemlich überfordert aus. Das heißt, er muss in der Offense mit LaVine überzeugen. Man sah in den ersten Spielen, auch wenn diese verloren ging für die Bulls, schon gewisse Ansätze, dass das relativ gut funktionieren kann. Vucevic doch ein starker Spieler im Post-Up, was die NBA im Vergleich angeht. Deshalb spannendes Projekt mit den beiden. Ob diese allerdings dieses berühmt-berüchtigte Duo sein können, von denen wir ja schon so häufig gesprochen haben, so große Teams brauchen zwei, drei Zugpferde, die das ganze Ding leiten. Ob die beiden das wirklich sein können, um als Top-Team zu gelten, da stimme ich dir tatsächlich zu, Ferdi. Das ist relativ fraglich. Deshalb haben sie sich unter anderem daneben noch mit Daniel Theis verstärkt, dem Deutschen, der lange Zeit für die Celtics aufgelaufen ist und der jetzt nach Chicago gewechselt ist. Der für ihn persönlich wahrscheinlich eher erstmal ein Rückschritt, da er dort doch eher von der Bank kommen wird, als gewisser Rollenspieler eingeplant ist. Für die Bulls könnte sich's auf jeden Fall lohnen. Ein gewisser Coup, sie haben einen verlässlichen, aggressiven Rollenspieler, den sie dazukriegen mit Theis, der ja doch jetzt schon seit Jahren in Boston seine NBA-Tauglichkeit unter Beweis gestellt hat. Vielleicht zu ihm noch mal die Frage, Ferdi, an dich. Wie siehst du ihn und wie siehst du auch seine Rolle, seine neue Rolle in Chicago?
Zuallererst mal sehe ich es genau wie du und sage, für ihn persönlich dieser Trade jetzt vielleicht zumindest auf den ersten Blick ein kleiner Schritt zurück, weil er eben in Boston ein Starter war und da auch bei Brad Stevens eigentlich gesetzt. Er hat auch echt gute Leistungen gezeigt. Am Brett konnte auch ab und zu mal einen aus der Distanz versenken. Und ich glaube, genau das hat sich jetzt oder erhofft sich auch Chicago von ihm. Sie wollen ihn halt als Bankspieler einsetzen, wie du schon gesagt hast, weil auf der Center-Position ist jetzt mit Vucevic einer, an dem kommt er einfach nicht vorbei. So realistisch muss man sein. Er kann ja auch als Power-Forward eingesetzt werden, heißt, er ist so ein kleiner Allrounder in diesem Team. Und so einen auf der Bank dann zu haben, der in jeder Situation reinkommt, auch wenn sich vielleicht einer mal verletzt, dann ist das auf jeden Fall gut und kann einem Team wie Chicago auf keinen Fall schaden.
Was dieser Trade vor allem mit Vucevic mit sich am Ende gebracht hat, ist, dass die Bulls zwei Erstrundenpicks für die nächsten Jahre abgegeben haben und dementsprechend natürlich ins Risiko gehen. So wie Theis es am Ende auch tut, allerdings hoffentlich mit einem positiven Ende für den Deutschen. Gehen Sie ins Risiko nicht nur, was die Picks angeht, sondern auch was die Vertragsverlängerung von Lewine angeht. Denn dessen Vertrag läuft 2022 aus. Klar, mit dem Vucevic-Deal haben die Bulls ein Zeichen gesetzt, auch in seine Richtung. Pass auf, wir wollen hier nicht immer nur irgendwie im Mittelfeld rumdümpeln, sondern wir haben Ambitionen auf einen sehr, sehr guten Playoff-Platz und auch vielleicht dort mal eine Runde zu überstehen und nicht sofort wieder die Koffer packen zu müssen. Trotzdem am Ende eine risikobehaftete Schlussphase der Trade-Deadline für die Chicago Bulls, wo wir die Augen drauf lassen, ob sie es am Ende dieses Jahr schon in die Playoffs schaffen, wie gesagt, ein heißes Rennen im Osten, oder ob es sich für die nächsten Jahre weiter lohnt. Spannende Deals, die in der NBA abgeschlossen werden. Damit soll es das für heute aus der Liga gewesen sein. Nächste Woche, für alle, die jetzt sagen, pass mal auf, jetzt haben wir so viel über Trades gesprochen, über March Madness und alles. Ich will doch wissen, wie es in der Liga aussieht. Keine Sorge, voller Fokus auf die aktuelle Lage in der Liga ab nächster Woche. Denn es wird heiß, es wird immer heißer in der Liga, es wird immer enger, was die besonderen Plätze angeht, und da werdet ihr nicht zu kurz kommen. Also keine Sorge, und wir machen weiter in der NHL für heute, denn dort, wenn man jetzt mal ganz perfide sein möchte, ist einigen Spielern der Vancouver Canucks gerade ziemlich heiß, und zwar im ziemlich schlechten Sinne, denn es ist ein massiver Corona-Ausbruch bei den Canucks in Vancouver passiert mit der brasilianischen Mutanten-Variante, die gerade ja komplett Vancouver in Atem hält und gefangen hält im Schwitzkasten. Unter anderem der deutsche Nationalspieler Marc Michaelis, einer von 16 Mitgliedern der Mannschaft aus Vancouver, die betroffen ist. Seit Sonntag, glaube ich, ist er auf dem offiziellen Corona-Protokoll. Und das hat zur Folge, ich habe es eben angesprochen, 16 Mitglieder der Mannschaft auf dieser Liste. Das erstmal bis zum 8. April, das ist morgen, das ist jetzt nicht mehr so weit, der komplette Spielbetrieb der Canucks ausgesetzt wurde. Kann man davon ausgehen, dass das noch ein bisschen länger dauern wird, denn diese brasilianische Mutantenversion des Coronavirus, ja, mit der ist tatsächlich nicht zu spaßen. Das heißt, ja, Berichten zufolge liegt die gesamte Truppe ziemlich flach. Dehydrierung, Krämpfe, Erbrechen ist von vielen Sachen zu reden, unter dem die Spielern, aber auch viele Familienmitglieder der Spieler momentan leiden. Gerade sind die Canucks sowieso, sagen wir mal, relativ schwierig in der Saison, liegen auf Platz 5 in der North Division, haben klar aktuell natürlich auch durch die verpassten Spiele ein paar Spiele weniger als die Konkurrenz vor ihnen aus Montreal, aus Edmonton um Leon Draisaitl, allerdings auch schon einige Punkte hinter ihnen. Deshalb die Frage an dich, Ferdi, so eine ja doch schwierige Situation, wie die Canucks gerade haben, das ganze Team fällt irgendwie aus. Wir haben gerade vorhin schon drüber gesprochen, was Corona auch langfristig mit Sportlern machen kann. Ja, die sind vielleicht in 1 bis 2 Wochen wieder fit, aber was heißt fit in dem Fall? Was kann das für die Saison der Canucks bedeuten? Ist das vielleicht ein endgültiger Genickbruch?
Ja, kann man so bezeichnen. Obwohl ich schon sagen würde, dass nichts in Richtung Playoffs gelaufen wäre, egal ob sie topfit wären oder nicht. Die Saison läuft einfach nicht so, wie man sich das sportlich erhofft hatte. Die anderen Teams ziehen da vorne weg. Der Norden ja sowieso vielleicht die Division, wo schon das meiste geritzt ist. Heißt, die Top 4 sind schon so gut wie sicher, weil auch Calgary da noch ein bisschen Boden gut machen müsste, wenn sie in die Playoffs rein wollen. Und Vancouver, wie du schon gesagt hast, mit Ottawa zusammen hinten klar abgeschlagen. Was das für die Zukunft der Franchise für eine Bedeutung hat, kann ich natürlich so nicht sagen, weil ich zum einen jetzt nicht genau weiß, wie schwer der Einzelne oder jeder einzelne Spieler betroffen ist. Man muss dann auch gucken, jeder reagiert individuell auch auf den Heilungsprozess und wie man sich erholt. Deswegen, das müssen dann bitte Ärzte und Leute, die sich da auskennen, entscheiden. Aber natürlich, diese Saison ist so ein bisschen zum Vergessen. Auch das ein weiterer Punkt für die Canucks. Ein echt bitteres Spieljahr. Und die hoffen einfach nur, dass sie das jetzt irgendwie schadlos überstehen, keine schweren Folgen davontragen. Und ich glaube, da schließen wir uns mit diesen Hoffnungen ganz klar an.
Ganz genau. Kann ich dich nur unterstützen. Wie gesagt, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, zu den Playoffs wäre es sowieso ein langer, schwerer Weg geworden. Und dementsprechend bleibt uns nichts anderes übrig, als unter anderem dem deutschen Spieler Marc Michaelis, aber natürlich der gesamten Mannschaft bzw. allen betroffenen Personen in Vancouver nur das Beste zu wünschen, ja, dass keine langfristigen Folgen daraus entstehen und dass diese Truppe dieses Jahr nochmal zurück aufs Eis kehrt, egal in welcher Art und Weise und egal wie erfolgreich, aber dass im Endeffekt die Gesundheit an vorderster Front steht. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal betont in diesem Podcast und werden wir auch nicht müde zu betonen. Das soll es für heute erstmal in der NHL gewesen sein, denn zum Abschluss, ja, da haben wir noch ein paar ziemlich dicke Brocken für euch in der MLB am Start, denn diese hat wieder angefangen zu spielen. Am 1. April, Ferdi, und deshalb für dich vielleicht erstmal die Frage, wie sehr freust du dich drauf, der Saison endlich losgegangen ist.
Ich habe mich schon ordentlich gefreut, weil man ja für mich ja die beiden ganz großen Dinge auch in diesem Podcast sind ja NFL und MLB, um die ich mich kümmere und für die ich verantwortlich bin. Deswegen freue ich mich auch in der MLB jetzt mal wieder so ein bisschen aktuelles Spielgeschehen mit einfließen lassen zu können. Aber so viel Spielerisches habe ich heute gar nicht mit dabei. Es ging viel oder es geht auch viel um Randstories, weil wenn die MLB aus dem Winterschlaf erwacht, dann ist da immer einiges an Stories geboten. Und auch diese Woche war das nicht anders. Es waren sogar so viele, dass ich mir so ein paar für die nächste Woche aufgeschoben habe. Und das sind zum einen die Nachrichten um Francisco Lindor, der ja einen 10-Jahres-Vertrag bei den New York Mets unterzeichnet hat. Und auch die Rückkehr von Trey Mancini, der Mann, der bei den Baltimore Orioles wieder spielt, nachdem er den Kampf gegen den Krebs gewonnen hat. Also den werde ich auf jeden Fall nächste Woche nochmal genauer unter die Lupe nehmen. Welchen Spieler wir uns heute aber genauer anschauen wollen, das ist Shohei Ohtani. Und wie schon im Namen hat der Mann auf jeden Fall großes Show-Potenzial. Der Mann ist noch recht jung.
Entschuldigung, aber den hatte ich nicht kommen sehen. Überragend. Also Wortgewandt, Wortwitze. Alles zum Hause Stolzmann schicken. Der dreht da irgendwelche Dinger mit. Sehr gut.
Ja, wobei, gut, dann muss ich jetzt sagen, bevor jetzt irgendwie Kritik angeflogen bekommt, so kreativ war ich in dem Prozess gar nicht. Jedes Mal, wenn Shohei Ohtani einen Homerun schlägt, dann sagt der Kommentator der Angels, it's Showtime. Und da so ein bisschen abgekupfert. Aber trotzdem ist das, was er diese Woche geleistet hat in seinem Spiel, wirklich überragend. Das ist etwas, das wir seit 118 Jahren nicht mehr gesehen hat. Denn er war der erste Pitcher in dieser Zeitspanne, der sowohl als Starting-Pitcher das Feld betreten hatte und dann auch als Zweiter in der Batting-Lineup aufgelistet war. Heißt, er war Starting-Pitcher und Zweiter in der Schlagreihenfolge. Normalerweise sind die Pitcher ja die, die sich nur auf Werfen konzentrieren und dann hinten schlagen, wenn sie es denn müssen. Shohei Ohtani, der kam aus Japan vor 3-4 Jahren und der war bekannt als Two-Way-Talent, heißt als Zweiwegwaffe. Und der Mann, der kann schlagen, der kann werfen und das hat er in diesem Spiel gezeigt. Klar, vielleicht sind jetzt diese Statistiken, die ich aufliste, veraltet, weil das war in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und im ersten Inning, kann ich schon mal sagen, hat er den schnellsten Pitch bis zu diesem Zeitpunkt in dieser Saison geworfen. Und er hat auch im ersten Inning sofort einen Homerun geschlagen. Und das war bis zu diesem Zeitpunkt in der Saison der am härtesten geschlagene Homerun. Also Shohei Ohtani hat jeden was geboten. Das war eine richtig coole Story. Und um diese krasse Zeitspanne von 118 Jahren nochmal vielleicht allen vor Augen zu führen und auch dir, Bjarne. Vor 118 Jahren gab es weder die NFL noch die NBA und auch nicht die NHL. Heißt, keiner auf dieser Welt hätte von so einem Erlebnis in so einem Podcast, wie wir es heute tun, sprechen können. Die NFL wurde ja vor 100 Jahren oder 101 Jahren gegründet, 1920. Die NBA wurde vor 75 Jahren in New York gegründet, das war 1946 der Fall. Und die NHL kam in Montreal 1917, vor 104 Jahren auf die Welt wurde gegründet. Also das ist schon krass, seit 118 Jahren mal wieder etwas so gesehen, was es davor nie gab. Und ich glaube, das zeigt all nochmal, die MLB, auch wenn es die älteste Profiliga in den USA ist und schon über 150 Jahre alt ist, es ist immer wieder was Neues, Spektakuläres dabei, auch wenn es vielleicht nur eine kleine Run-Story ist. Bjarne, was sagst du jetzt erstmal zu diesen Zahlen? Wir haben etwas gesehen, das das letzte Mal passiert ist, als es noch keine NBA, NFL oder NHL gab.
Ich muss ehrlich gestehen, ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten. Du hast es aber geschafft, so kurz vor Schließung der Tore sozusagen nochmal einen kleinen Gänsehaut-Moment, zumindest an meinen Oberarm herauszukitzeln. Also Respekt dafür, ja, dass du diese Zahlen nochmal auf Lager hattest. Nicht umsonst nennen wir dich die Datenbank von Stolzmann. Das heißt, das erstmal Respekt dafür und Respekt an ihn, ja, an Shohei Ohtani. Spannender Spieler. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Könnte eine der Attraktionen der Saison werden. Hat die letzten Jahre, wie so häufig, ich glaube, da sind wir uns allen klar, viel an Verletzungen auch gelitten. Deswegen ist so ein bisschen dieses Show-Potenzial, was du ja angesprochen hast, auf der Strecke geblieben. Aber dass er diese zwei Komponenten mitbringt, gut werfen zu können, gut schlagen zu können, ist tatsächlich nicht alltäglich in dieser Liga. Deshalb kann einer dieser Attraktionen der Saison werden und hat, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr vernünftigen Saisonstart hinter sich gebracht. Deshalb sehr spannender Spieler.
Sehr spannendes Thema ist auf jeden Fall Shohei Ohtani. Den Mann werden wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vielleicht auch beim All-Star-Game in dieser Saison sehen. Wo dieses All-Star-Game allerdings stattfinden wird, das ist mittlerweile nicht mehr bekannt und noch nicht bekannt, denn eigentlich war es ja in Atlanta angesetzt und geplant. Leider wurde das Spiel zurückgenommen. Was heißt leider? Aus den komplett richtigen Gründen wurde es zurückgenommen, denn im Staat Georgia gab es nach den US-Wahlen eine Wahlrechtsreform, die es insgesamt, um das Ganze zusammenzufassen, farbigen Bürgern dann doch etwas erschwert, wählen zu gehen. Und das ist natürlich ein starker Eingriff in die freie und für alle gleichberechtigte Demokratie. Und deswegen finde ich die Entscheidung von der MLB und dem Commissioner komplett richtig zu sagen, das unterstützen wir nicht. Die MLB, die steht für Vielfalt, die steht für vor allem Vielfalt in den Ethnien. Wir hatten ja schon große Probleme in dieser Liga gehabt. Man hat jetzt auch in den letzten Monaten das Problem mit den Negro Leagues so ein bisschen am Schopf gepackt, wo man die Statistiken eingegliedert hat. Also die MLB ist da auf einem guten Weg, so ein ganz gutes Image um sich rum aufzubauen. Deswegen diese Umplanung und Umstrukturierung des All-Star-Games total richtig. Natürlich ist jetzt die Frage, wo wird es stattfinden? So viel Zeit ist nicht mehr. Das ist ja immer Mid-Season, heißt im Juni oder Juli ist das der Fall mit dem All-Star-Game. Und noch wird nach einer Austragungsstätte gesucht. Ich bin da mal gespannt, welches Stadion es wird. Auf jeden Fall, das All-Star-Game ist ja viel mehr als nur ein All-Star-Game. Es gibt ja schon am Abend davor das Home-Run-Derby, also so ein kleiner Skill-Contest, so wie wir es ja auch in den anderen Sportarten kennen. Das letzte Thema aus der MLB in dieser Woche ist ein Thema, das hatten wir schon in der NBA. Und zwar geht es um die Zuschauer in den Ballparks, so werden Stadien in der MLB genannt. Und da gibt es recht verschiedene Herangehensweise. Also man muss ganz klar sagen, in jedem Stadion sind Fans momentan zugelassen in der MLB. Man darf nicht vergessen, das ist ein Freiluftsport, heißt auch wieder ganz andere Voraussetzungen als in der NBA zum Beispiel. Aber manche Teams, die sind da ganz bescheiden, wie zum Beispiel die New York Yankees, die haben es noch relativ ruhig angehen lassen in den ersten Spielen. Die Texas Rangers dagegen, die Texaner, die kannten da überhaupt keine Tabus und haben gleich alles auf eine Karte gesetzt. Im Globe Life Field, das ja vor einem Jahr eröffnet wurde und lange Zeit nicht genutzt werden konnte, weil die Fans nicht rein durften. Heißt, da wurde vor leeren Rängen gespielt. Heißt, dementsprechend brennen die Texaner natürlich da ein bisschen mehr drauf, endlich in diesen Ballpark reingehen zu dürfen. Und die Rangers haben darauf reagiert, indem sie einfach mal gesagt haben, gut, dann lassen wir das ganz mit Beschränkungen und lassen so viele Leute, wie es geht, rein. Heißt, das Stadion fast so um die 70.000, wenn mich nicht alles täuscht. Und diese 70.000 durften auch gestern rein oder beziehungsweise vorgestern rein, als es gegen die Blue Jays ging. Das Corona-Konzept der Rangers beruht auf einem recht einfachen Prinzip, zumindest in der Theorie. Jeder, der geimpft ist, darf so rein und alle anderen müssen einen negativen Test von innerhalb von 72 Stunden mitbringen. Also trotzdem sehr viel Risiko. Ich habe mir dann heute Morgen die Highlights reingezogen, wie das lief. Natürlich sehr viele Menschen auch ohne Maske. Ich bin gespannt, wie das so sich verhält. Joe Biden, der Präsident, hat ja auch schon ein klares Statement abgegeben und gesagt, vor allem dieses Beispiel in Texas, das ist echt irgendwie ein Spiel mit dem Feuer. Wir alle wissen, wie gefährlich das ist. Das zeigen jetzt in der Sportwelt gerade wieder die Vancouver Canucks. Und naja, in Dallas, in Texas, da denkt man wohl ein bisschen anders. Die sind ja eh sehr republikanisch und sehr konservativ, heißt irgendwie Veränderungen finden nur wenige sehr gut und deswegen will man wieder schnell zu gewohnten Sitten übergehen und ganz normal ein Baseballspiel im Sommer, im Frühling beobachten. Bjarne, wahrscheinlich siehst du es wie ich ein bisschen kritisch, das Ganze, was da im Globe Life Field abgegangen ist.
Ich meine, uns beiden oder beziehungsweise wahrscheinlich allen, die uns zuhören, uns jucken ja richtig förmlich die Finger, die Füße, ja. Wir wollen endlich wieder Live-Sport irgendwo erleben, dabei sein, die Stimmung, alles. Und natürlich geht's den Amerikanern auch so. Und natürlich geht's dir erst recht so, wenn du dir da ein Riesenstadion von 70.000 hinballerst und dann einfach nicht reingehen kannst. Aber irgendwo muss dann auch mal die Vernunft siegen. Wie gesagt, vorhin schon angesprochen, es sieht ein bisschen anders aus, was das Impfen angeht in den USA, trotzdem. Die Vancouver Canucks sollten ein Riesenbeispiel dafür sein, wie schnell es gehen kann, vor allem mit Mutantenversionen, alles wieder ganz anders, in eine ganz andere Richtung zu bringen. Und deshalb, Joe Biden hat es angesprochen, du hast es angesprochen, es ist nicht förderlich, wenn 70.000 Menschen und dann vor allem, und die Bilder kann man sich gerne anschauen aus Texas, ja, also da sind Masken wirklich provisorisch, also mal irgendwo mal halb unterm Kinn, mal halb überm Kinn, also das bringt es am Ende wirklich auch nicht und deshalb ist nur dazu aufzurufen und zu hoffen, dass irgendwie die Vernunft dort siegt am Ende des Tages. Ich glaube es noch nicht so ganz. Dafür, glaube ich, sind alle viel zu heiß darauf, dass endlich irgendwie wieder Live-Sport möglich ist und man wieder da ist. Worauf wir uns ja auch freuen, ja, womit wir uns auch freuen, aber es muss Grenzen haben. Und ich glaube, da sehen wir beides, wie gesagt, ähnlich. die Grenzen, so wie sie gestern oder vorgestern aufgezeigt wurden, die können es am Ende nicht sein.
Jo, und damit machen wir, glaube ich, Schluss, denn wir sind jetzt schon wieder an der Stundenmarke dran. Heißt auch für uns eigentlich ein recht langer Podcast, eine lange Episode, aber es gab nun mal viel zu besprechen in allen vier Ligen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr noch bis zur MLB und auch bis zum Schluss dran geblieben seid. Mir hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht, Björn. Ich hoffe, dir auch, euch auch beim Zuhören. Und dann sehen wir uns, denke ich, wieder oder hören wir uns nächsten Mittwoch wieder. Und da haben wir ja wirklich viele neue Themen oder wieder zu besprechen. MLB habe ich ja schon gesagt, Mancini, Lindor auf jeden Fall mit dabei. Vielleicht gucken wir auch mal, was Max Kepler macht. Dann haben wir in der NFL auch die nächste Positionsgruppe für euch. Und auch in der NBA, glaube ich, Bjarne, dürfen wir uns auf sehr viel Neues und Interessantes freuen.
Dürfen wir zum Ende, aber damit es in den Büchern sozusagen oder in den Ohren unserer Hörer sozusagen vermerkt ist. Nochmal ganz kurz, was ich letzte Woche angedeutet hatte. Du hattest ja die Yankees am Ende predicted als deinen riesengroßen Favoriten auf den Titel. Und da habe ich ja ziemlich großspurig gesagt, ja komm, nächste Woche kommt doch was. Und das müsste nochmal eben alle kurz aushalten. Für wen ich mich am Ende entschieden habe, ziemlich unspektakulär. Ich muss so ehrlich sein, du hast die Yankees vom Tableau genommen. Besteht mir nicht wirklich zu, die gleiche Auswahl zu treffen wie du. Deshalb habe ich mich dann doch für den großen Rivalen am Ende entschieden, für die LA Dodgers, die nach zahllosen Anläufen, ja, endlich sozusagen nach 1988 mal wieder es geschafft haben, letztes Jahr die World Series zu holen. Und besorgniserregend sozusagen für die Konkurrenz ist, dass fast alle Leistungsträger gehalten wurden. Also ein, zwei Spieler, Kiker Hernandez ist weg zu den Boston Red Sox, aber sonst konnten die Dodgers die größte Stärke sozusagen zusammenhalten und das ist eine enorme Kadertiefe, die sie haben. Dazu, wir haben in der Offseason drüber gesprochen, Spieler wie Trevor Bauer dazu geholt, ein Starting Pitcher, der wohl beste Starting Pitcher, der auf dem Markt war. Das heißt, unterm Strich bleiben die Dodgers einer der Top-Favoriten und mein Top-Favorit auf die World Series am Ende. Auch wenn es eng wird mit den Yankees und auch, die werfe ich nur halb in den Hut, wenn die San Diego Padres, die Überraschung der Vorsaison, nicht ganz zu unterschätzen sind. Auch dort haben wir über Fernando Tatis Jr. schon gesprochen. Also die werden LA auf den Fersen bleiben, die werden eklig sein, zumindest glaube ich das. Viele junge Stars in ihren Reihen, behaltet dein Auge drauf auf San Diego. Aber am Ende, damit es in den Büchern festgehalten ist, LA, mein Top-Favorit auf die World Series. Damit soll es das aber wirklich heute gewesen sein. Oder hast du da noch irgendwelche stänkerischen Kommentare zu abzulegen, Stolzmann?
Ne, überhaupt nicht. Ich sehe nur gerade vor mir, wie die New York Yankees auf die Los Angeles Dodgers in der World Series treffen und wir haben uns dann richtig in den Haaren und vielleicht die interessanteste Episode überhaupt vor uns. Deswegen lohnt es sich da jetzt Minimum 7 Monate dran zu bleiben. Wir haben unsere Prediction abgegeben und sind gespannt, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Die Prediction ist getan, die Folge auch. Und damit sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.